Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTech Systems über Digitalisierung und Technologie. Ja, unser heutiges Thema, wie begleitet man digitale Transformation? Ich freue mich sehr, wir haben einen sehr spannenden und illustren Gast, Stefan Bayer. Hallo Stefan.
Hallo, grüß dich. Hallo Alex.
Und vielleicht Stefan zu dir vorab, damit die Hörer auch ungefähr wissen, worum es denn eigentlich geht. Du kannst auf eine sehr langjährige Führungserfahrung zurückblicken als Senior Manager Operations. Du hast ja damals bei Amazon Logistik quasi auch angefangen. Mhm. Aber genau, wenn ich mich nicht täusche, warst du ja, glaube ich, der 7. Angestellte in Deutschland und damit quasi vom Scratch dabei.
Ganz genau.
Hast wirklich alles mehrfach umgebaut, perfektioniert. Und du hast natürlich noch viele weitere Erfahrungen sammeln dürfen. Ich sag mal, Gorilla Sports, Maxus, da warst du ja jeweils der Geschäftsführer. Heute bist du erfolgreicher Berater und Trainer. Ich habe gesehen, Audi, Nintendo, Porsche, da sind eine ganze Menge an Unternehmen dabei, auch Coface, Delivery Hero, die kennt man ja auch alle vom Namen. Und du berätst ja quasi auch immer Executives und Führungskräfte, quasi mittlere und obere Ebene. Da stellt sich natürlich für mich vorab die Frage, bevor wir richtig ins Thema gehen, wie kam es dazu? Könntest du vielleicht kurz und knapp einfach mal sagen, ja, wie war das mit deinem beruflichen Werdegang? Wie kamst du denn letztlich heute zu dem Coaching?
Also generell vom Typ her bin ich jemand, wenn ich eine Aufgabe spannend finde, dann arbeite ich mich da rein, dann habe ich Spaß dran und dann will ich das lernen. Und genauso war es damals, als ich die Chance hatte, bei Amazon anzufangen, als es Amazon in Deutschland noch gar nicht gab. Und diesen Konzern wirklich from scratch mit aufzubauen. Geht ja heute um digitale Transformation. Das hat ganz viel transformiert, glaube ich, hier in Deutschland, was zu der Zeit digital, ich meine, das Internet kam gerade erst, noch gar nicht da war, wurde erfunden. Also ich hatte die große Chance damals mit Mathematikern zusammenzusitzen, Algorithmen, also den Input zumindest zu liefern für deren Algorithmen und dann die Szenarios zu testen, die daraufhin dann eben gesagt haben, sind die Prozesse gut, welche Prozesse müssten wir ändern und so weiter. Später bin ich in die Beratung gegangen und habe unglaublich viele Firmen und Organisationen kennengelernt und weiß sehr wohl, dass einige, ja klar, mit dieser Digitalisierung zu kämpfen haben, die Großen, die Kleinen, jede Organisation hat irgendwo ihre Aufgabe zu machen. Und es ist auf der einen Seite ist es spannend, das zu begleiten. Ich habe da einfach wirklich großen Spaß dran. Also das ist wirklich mein Herzblut geht da auf, wenn ich die richtigen Impulse setzen kann, wenn ich dann sehen kann, hier tut sich was, hier geht's voran. Dann ist es schon Teil meiner Bezahlung. Ja. Genau, und dann eben, du hast vorhin erwähnt, war ich kurz Geschäftsführer während der Pandemie für zwei Firmen. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive, auch auf Digitalisierung zu gucken. Aus meiner Sicht sind heutige Firmen fast schon egal. Also Maxus Gorilla Sports ist ja E-Commerce. Aber es ist völlig egal, ob du auch ein Handelsunternehmen nimmst. Eigentlich sind alle Firmen mittlerweile eigentlich Digitalunternehmen. Ja, ich weiß nicht, oder ich glaube, dass das vielen gar nicht so richtig bewusst ist. Man kann halt das Digitale nicht sehen. Ja, also im besten Fall sieht man mal ein LAN-Kabel oder so. Aber eigentlich sind wir mittlerweile alles Digitalunternehmen. Ohne digital läuft weitgehend nichts mehr. Vielleicht ein Kleinstunternehmen, aber mit einer Größe von, keine Ahnung, 10 Mitarbeitern bist du chancenlos, wenn du nicht digital unterwegs bist.
Ja, sehr spannend, dass du das sagst, Stefan. Vielen Dank schon mal für die ersten Einblicke. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen recherchiert, machen wir immer ganz gerne in dem Podcast auch, um etwas Hintergrund mit reinzubringen, bevor wir quasi wirklich darüber sprechen, wie begleitest du digitale Transformation? Es gibt da auch was ganz Offizielles vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, nennt sich Digitalisierungsindex. Kann man natürlich auch gerne nochmal recherchieren. Wir werden das später auch in die Captions mit reinschreiben. Das beschäftigt sich quasi wirklich mit den Fragen, die wir uns eigentlich alle stellen. Wie digital fortgeschritten ist denn eigentlich die deutsche Wirtschaft? Wo gibt es Unterschiede zwischen Regionen oder zwischen Unternehmen, verschiedene Branchen, verschiedene Größen? wie hat sich Digitalisierung der Wirtschaft in Deutschland eigentlich auf diesen verschiedenen Ebenen entwickelt? Und ich sage mal, genau dafür ist dieser Digitalisierungsindex eigentlich perfekt, denn er gibt jährlich einfach so einen digitalen Status quo der deutschen Wirtschaft wieder.
Jetzt bin ich aber ich neugierig. Gedacht,
ja, ich fand es ja auch ganz, ganz spannend. Aha. Und ich dachte, das ist vielleicht der perfekte Hintergrund auch für mich, für dieses Interview, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können. Und zwar ist es ein bisschen rückläufig. Also ich habe die Zahlen von 2023. Für 2024 gibt es ihnen halt erst Ende des Jahres. Aber ganz interessant, was die Digitalisierung angeht, da sind die Kernergebnisse des Digitalisierungsindex 2023 so, dass Deutschland ein bisschen stagniert. Der Index sank von 110,5 Punkten auf 108,6 Punkten. Damit kann man jetzt vielleicht nicht so viel anfangen. Deshalb, was bedeutet das? Es gibt immer Vorreiter und Nachzügler. Gerade große Unternehmen, die IT-Branche, vor allem der Süden Deutschlands und auch städtische Regionen sind sehr, sehr führend, was Digitalisierung angeht. Bedeutet aber gleichbedeutend, dass etwas, ja, ich sag mal, das etwas regionalere, das provinziellere, vor allem sehr, sehr kleine Unternehmen und vor allem das Baugewerbe haben immensen Nachholbedarf, was Digitalisierung angeht. Und was man da sieht, da kristallisiert sich so eine Homogenität raus. Also man sieht ja die Unterschiede zwischen den Branchen, auch Unternehmensgrößen und der Region. Und das alles hat sich komplett verringert. Fand ich auch ganz interessant, dass man wirklich sieht, okay, da gibt es halt ein gewisses Bild. Und das hat man seit 2020 einfach gemerkt, dass sich das immer mehr in diese Richtung entwickelt hat. Dazu gehören natürlich externe Einflüsse. Das heißt, diese wirtschaftlichen Unsicherheiten, wie beispielsweise die Inflation oder auch die Lieferkettenprobleme, die wir zuletzt mitbekommen haben, das alles hemmt ja auch die Digitalisierung. Und dazu kommt natürlich auch noch eine, ja nennen wir es mal, eine gesunde Art der Bürokratisierung, die manchmal eben auch ab und zu ein bisschen im Weg steht. Und das Thema, ja, es ist ja leider so. Ja. Und das Thema, was uns natürlich alle aktuell betrifft, Qualifizierung und Fachkräftemangel. Und da sieht man halt im Digitalisierungsindex auch sehr, sehr gut, es gibt einen gewaltigen Anstieg bei den Qualifizierungen, also dass die Leute auch wirklich Interesse daran haben, sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber die Fachkräftelücke ist gerade in den Digitalisierungsberufen auch wiederum enorm. Und das einfach mal so mitgeben, auch gerade an die Hörer und Hörerinnen, einfach mal so ein bisschen sacken lassen, finde ich schon einen ganz interessanten Punkt. Gerade wenn man auch überlegt, wo steht Deutschland generell in welchen Ranglisten, also gerade Bruttoinlandsprodukt, mal sind wir Platz 3, mal Platz 4, je nachdem, wie Japan sich gerade entscheidet. Das sind schon wirklich entscheidende und interessante Punkte, gerade auch wenn wir an sowas wie den demografischen Wandel denken. Und deshalb finde ich es sehr schön, auch an der Stelle nochmal vielen Dank, Stefan, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns auch so ein bisschen über die digitale Transformation zu sprechen und wie du die begleitest. Und da würde ich thematisch gerne einsteigen. Ich sag mal, beginnen wir vorne, wenn wir auf die Zeitachse gucken. In deiner Zeit bei Amazon hast du ja maßgeblich zur Entwicklung und Optimierung der Logistik beigetragen, was ja heute einfach ein Schlüsselfaktor für den Erfolg des Unternehmens ist. Das darf man ruhig genauso sagen.
Also definitiv, das war damals das Wichtigste, den Kunden zufriedenzustellen, die richtige Ware in der richtigen Qualität zum richtigen Zeitpunkt und richtigen Ort zu haben. Und das in einer Art und Weise, die es damals halt einfach noch nicht gab. Heute ist das Norm. Ja. Heute erwartet man, wenn ich heute was bestelle, dass es morgen da ist. Und zwar genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Damals war das, es gab es einfach nicht. Ja.
Also wir haben ihr habt ja wirklich, wenn ich richtig liege, von hoher Qualität bei hoher Geschwindigkeit gesprochen und das ja bei einer äußerst niedrigen Fehlerquote. Ja. Also du sagst es, es ist Branchenstandard geworden und du warst ja quasi wirklich Teil davon, das mit zu implementieren im Endeffekt.
Definitiv, ja. Ich hatte das große Glück, ich muss es wirklich so sagen, ich hatte das große Glück, damals teilhaben zu können, das ja maßgeblich begleiten und auch ja, voranbringen zu können, ja.
Und da wäre jetzt genau hier meine erste Frage konkret an dich. Wie hast du denn die digitalen Technologien seinerzeit genutzt, um diese Logistik zu transformieren? Also welche Rolle spielt beispielsweise auch Coaching, gerade um die Mitarbeiter auf den Wandel vorzubereiten und zu begleiten? Weil ich stelle mir vor, Amazon heute, jeder von uns kennt es, sehr wahrscheinlich hat jeder auch einen Account, benutzt es, auch die ganzen Services, was dazugehört. Aber ich glaube, gerade als du angefangen hast, vielleicht kannst du uns dann noch mal ganz kurz mit auf die Reise nehmen. Das war ja ein bisschen eine andere Zeit. Ich meine, Amazon hat ja auch angefangen mit Büchern.
Genau, Amazon hat damals mit Büchern angefangen. im, ja, mein Gott, aus der heutigen Sicht würde man sagen, wirklich im Kleinen. Wenn man da 10.000 Bücher am Tag verkauft haben, dann, also reden wir über diese Größenordnung, das ist heute quasi Pipifax, ja. Was hat uns vorangebracht? Also wir haben angefangen, Daten zu erheben. Zahlen, Daten, Fakten ist, das war die Grundlage. Das ist auch die Grundlage für die Digitalität. Alles in Algorithmen zu packen und dann sind halt nun mal Zahlen der Input dafür. Und wir haben die Zahlen damals genutzt, wirklich ausschließlich genutzt. Das muss man betonen, weil Amazon wird ja nicht immer nur gut in der Presse dargestellt. Ausschließlich genutzt, um uns zu verbessern. Ausschließlich genutzt, um dem Kunden einen besseren Service zu bieten. Das heißt, wenn wir irgendwo erkannt haben, dass wir irgendwo zu langsam sind, dass natürlich auch Mitarbeiter zu langsam sind, du hast gerade das Wort Coaching angesprochen, ja, dann wurden die trainiert. Also wir sind da nicht hingegangen und haben gesagt, hey, du musst schneller werden, sondern wir haben geguckt, was sind die Gründe dafür? Woran liegt es, dass diese Person nicht den Durchschnitt schafft? Und wie können wir dieser Person helfen? Ja, also das war wirklich, und das ist auch nach wie vor so, dass man geguckt hat, okay, wie unterstützen wir diese Person? Und auch dort gab es unglaubliche Möglichkeiten, das Ganze zum Beispiel eben auch digital zu unterstützen. Ja, hat man früher zum Beispiel in der Kommissionierung mit Papier, also mit Ausdrucken gearbeitet, haben wir relativ schnell erkannt, dass wir viel flexibler, viel schneller, qualitativ viel höhere oder viel bessere Ergebnisse liefern können, wenn wir das Ganze über Scanner machen und die Mitarbeiter auf dem Scanner gucken können und vom Scanner gesagt kriegen, wo es hingeht, der Scanner das nochmal kontrollieren kann, ist es tatsächlich der richtige Artikel. Also nur mit wirklich digitalen Möglichkeiten waren wir damals in der Lage, diese Geschwindigkeit zu schaffen, diese, wie ich nach wie vor finde, unglaubliche Qualität zu schaffen. Das wäre mit, ich nenne es jetzt mal, analogen Möglichkeiten nicht möglich gewesen. Keine Chance. Mhm. Ja. Also insofern, ja, es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie geht man damit um? Also wie nutze ich diese, es ist ja nichts anderes als ein Tool, ja? Also wie nutze ich dieses Werkzeug Digitalisierung? Wie gehe ich damit um? Wie bereite ich meine Mitarbeiter darauf vor? Wir haben natürlich auch mit Widerständen und Ängsten zu tun gehabt. Also wie gehen wir auch als Führungskräfte damit um? Da gibt es natürlich viele Anekdoten, aber das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Ja. Aber ich glaube, wichtig ist, wie gehen die Firmen damit um? Was wollen sie? Wie setzen sie die Tools ein? Und im Fokus bei Amazon stand und steht, ich glaube, ich kann es sagen, auch aktuell noch der Kunde. Ja. Und das heißt, man darf halt nicht vergessen, für was dient eigentlich das Ganze? Also nicht Digitalisierung der Digitalisierung willen, sondern Digitalisierung des Nutzens willen. Ja, und letztendlich entscheidet ja der Kunde, wo klickt er, also bei welcher Firma klickt er auf jetzt bestellen. Ja? Und da muss der Fokus hingehen. Mhm. Also ich bin nicht dafür, jegliche Tools zu nutzen, nur weil sie existieren, sondern man muss schon eine geschickte, kluge Auswahl treffen, was nicht leicht ist, Klammer auf, Klammer zu, und das eben dem eigentlichen Fokus der Firma unterstellen.
Ja, also. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteased. Vielleicht nehmen wir den Punkt tatsächlich nochmal und stellen ihn ganz konkret als Frage. Mhm. Was verstehst du denn selbst unter dem Begriff digitale Transformation? Und du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt. Warum ist es vielleicht auch für Unternehmen gerade in der heutigen Zeit so wichtig?
Naja, wir stehen ja immer mehr in einem globalen Wettbewerb. Ja. Also Preise sind weltweit easy verfügbar. Ich kann sofort gucken, wo kostet mich das Produkt, in welchem Markt oder bei welchem Wettbewerber muss ich wie viel zahlen. Das heißt, die ganze Welt ist transparenter geworden. Und diesem Wettbewerb, und nichts anderes ist es, muss ich mich als Firma stellen. So, das heißt, ich muss schnell reagieren, ich muss bei allen meinen Artikeln schnell sein, ja, wenn ich auch irgendwelche Marketplaces nutze. Es ist wirklich, das ist ein harter Wettbewerb. Und das schaffe ich manuell nicht. Also ich kann nicht Mitarbeitern sagen, nimm du diese 400 SKUs, Stock Keeping Units, und kontrolliere die auf 18 verschiedenen Plattformen, wie die Preise sind. Es ist eine total langweilige Aufgabe. Das heißt, Mitarbeiter werden Fehler machen. Mitarbeiter werden vielleicht auch nur so tun, als hätten sie es kontrolliert und es aber nicht echt machen. Und da will ich diesen Menschen gar keinen Vorwurf machen. Dafür sind natürlich digitale Tools viel, viel besser geeignet. Die können das in, was weiß ich, tausendfacher Geschwindigkeit oder es wird nicht reichen. Und viel besser und helfen mir, mein Unternehmen zu steuern. Ja, wenn ich ein Unternehmen, modernes Unternehmen heute führe, wie damals ein Tante-Emma-Laden, und da will ich dieser Tante-Emma jetzt gar nicht zu nahe treten, ja, dann werde ich nicht weit kommen, ganz einfach. Dann werde ich bestenfalls in der Nische bleiben, aber ich werde nicht mitmischen können oder vielleicht sogar das Ganze, den Wettbewerb mit dominieren können. Keine Chance.
Ja, spannend. Ich meine, gerade wenn du jetzt Tante-Emma sagst, natürlich ein bisschen größer gedacht, die ganzen KMU-Unternehmen. Mhm. Gerade der Mittelstand macht ja in Deutschland nahezu 97% aller Unternehmen aus. Das muss man auch einfach nochmal erwähnen. Also Deutschland ist ja quasi Mittelstand. Ich glaube, da ist auch so eine Frage an dich ganz, ganz spannend. Mhm. Du hast ja gerade schon so ein bisschen über die Schritte gesprochen, die man braucht, um erfolgreich eine digitale Transformation zu schaffen. Mhm. Aber wie würdest du denn gerade bei solchen Kunden sagen, wie identifiziert und priorisiert man eigentlich die Bereiche, also wo soll man eigentlich anfangen und vielleicht auch, welche Rolle spielt beispielsweise Change Management? Weil das ist es ja im Endeffekt wahrscheinlich ganz oft.
Definitiv, definitiv. Ja, wo anfangen? Also ich habe ja eingangs gesagt, eigentlich sind Firmen heute Digitalunternehmen. Das heißt, anfangen müsste ich wirklich beim Kern, welches System werde ich nutzen, um mein Unternehmen zu führen. Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, jeder kennt es, was so die Großen in der Branche sind. Und meine Erfahrung ist, dass dann diese ERP-Systeme eingeführt werden und trotzdem wird dann nebenher werden Strichlisten geführt oder werden, jetzt sage ich doch ein paar Namen, entweder in Google Sheets oder Excel-Dateien noch gemacht, ja. Und dann trifft man sich in Meetings, wo dann vielleicht geguckt wird, wie ist denn gerade die Performance für dieses oder jenes Produkt oder für die Dienstleistung. Und dann sagt der eine die Zahl X und der andere sagt, nee, also bei mir sieht aus wie Y. Das ist ja schon mal die große Problematik dahinter, dass wir Systeme einführen oder dass Firmensysteme einführen, aber nicht dafür sorgen, dass dieses System auch richtig genutzt wird. Und ein gutes System zum Beispiel muss manipulationssicher sein. Soll heißen, Zahlen, die da drin sind, kann ich nicht verändern. Das heißt, das sind die Zahlen, mit denen wir arbeiten. Das sind die Zahlen, die wir nur akzeptieren. Und wenn wir mit diesen Zahlen nicht einverstanden sind, dann müssen wir dafür sorgen, dass im Vorfeld die richtigen Zahlen in dieses System reinkommen. Ja? Und dann, damit heißt halt eben, ich muss mich mit meinen Prozessen beschäftigen, ich muss mich mit meinen Mitarbeitern beschäftigen, ich muss gucken, woher kommen die Zahlen, warum sind die so. Und damit sind wir bei der klassischen Führung, wie es schon immer war. Ja. Mhm. So, und die Frage, zweiter Teil der Frage war ja, ist das nicht Change Management? Ja, definitiv. Also ich glaube, Unternehmenslenkern, ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten, ist es nicht so richtig bewusst, dass ihr Unternehmen ein Digitalunternehmen ist. Und es wird halt auf die sichtbaren Entschuldigung, ich drücke mich jetzt mal etwas abstrakt aus, auf die sichtbaren Artefakte konzentriert. Also, was sehen wir in PowerPoint? Wie sehen wir, wie die Menschen zusammenarbeiten? Wie hat Projekt XY, wie ist das beim Kunden angekommen? Ja, natürlich, das sind die sichtbaren Dinge, aber dahinter liegt eben eigentlich die digitale Infrastruktur. Und die wird gerne missachtet und die muss geändert werden. Die muss eingeführt werden, die muss eben ja, attraktiv gemacht werden auch. Und du hast Change Management genutzt, ja, erwähnt. Und dazu kann man ganz klassisch sagen, okay, Leute, was ist eigentlich die Notwendigkeit dafür, dass wir das tun? Das heißt, da sind die Unternehmenslenker gefragt, darauf hinzuweisen, warum müssen wir das machen? Ja. Was ist die Vision dahinter? Was ist die Mission dahinter? Mit welcher Strategie wollen wir rangehen? Und dann ja halt klassisches Change Management durchdeklinieren. Ja, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier machen wollen. Können wir gerne tun. aber ich sag mal, es startet wirklich damit, why should we do that? Ja, also das sind die Fragen, die Mitarbeiter haben, oder das ist die zentrale Frage, die fundamentale Frage, die Mitarbeiter haben. Also warum machen wir das? Ja, weil es läuft ja. Das ist ja immer das Verrückte. Mhm. Ja, die Unternehmen funktionieren ja, und jetzt kommt der da oben oder die da oben her und sagt, Leute, wir brauchen was anderes, wir müssen ein neues ERP-System einführen, wir müssen viel digitaler werden, wir müssen lernen, wir müssen weitermachen. Und die Mitarbeiter sagen, hey, jetzt komm mal wieder runter, ja, es läuft doch.
Ja. Ja, du hast ganz schön gesagt, man muss, ne? Das ist dann wieder der Begriff. Und da ist die Frage, ist das muss ein kann oder ist das ein soll oder ist das ein will? Und du hattest es gerade auch ganz toll angesprochen, dass der zentrale Punkt ist ja, man möchte ja datengestützt sein. Man braucht ja fundierte Kenntnisse über etwas. Deshalb auch ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben in einer anderen, auch sehr schönen Podcast-Folge mit Adriana Grau von Graudata gesprochen. Eigentlich über die Bedeutung von Daten in der heutigen Zeit, gerade für Unternehmen. Was bedeutet das? Was macht das aus? Gerne einfach mal reinhören. Ich würde vielleicht nochmal den einen Schritt nochmal in Richtung deiner Karriere gucken. Okay. Du warst ja auch Geschäftsführer im E-Commerce für einige Jahre, das hast du ja angesprochen. Mhm. Und du hast da wahrscheinlich auch aus erster Hand Erfahrungen, hast selbst erlebt, wie Technologie den Handel verändert. Deshalb meine Frage, was würdest du sagen, wie können Führungskräfte und Teams denn dann eigentlich durch so ein gezieltes Coaching befähigt werden, diese ganze Transformation eher als Chance zu sehen, und gerade auch diese erforderlichen Veränderungen ja proaktiv anzugehen, also wirklich auch mit so ein bisschen eigener Motivation, sage ich mal.
Also es ist immer Chance und Risiko. Lass mich mal ganz kurz das Risiko beleuchten. Wenn Sie es nicht täten oder wenn Sie es nicht tun wollen, weil es natürlich anstrengend ist, jede Veränderung ist erstmal schickt einen ja raus aus der Komfortzone, dann werden Sie vielleicht nicht gleich weg sein vom Fenster. Das, so schnell geht es nicht. Aber Sie werden halt irgendwann ins Mittelfeld kommen und dann irgendwann werden Sie unterer Durchschnitt sein. Das ist zwangsläufig so, weil es gibt halt sicherlich Konkurrenten auf dem Markt, die es einfach besser machen, die dann eben bessere Preise anbieten können und dann können sie mehr einkaufen beim Lieferanten, kriegen von dort bessere Preise, die können sie wiederum weitergeben an die Kunden und irgendwann entsteht da so ein positiver Kreislauf und dann kannst du margentechnisch als die Firma, die da nicht mitgemacht hat, irgendwann nicht mehr mithalten. Und dann wird's knapp und dann beginnt das große Heulen und Zähneklappern. Das ist das Risiko, das Ganze. Die Chance, und das ist natürlich immer viel schöner, die Chance zu betrachten, liegt darin, selber aktiv zu werden auf dem Markt und eben, naja, leider ist es so im Wettbewerb, die anderen vor sich herzutreiben. Und dazu brauchst du einfach Zahlen, Daten, Fakten. Du musst sehen, in welchen KPIs, Klammer auf, Key Performance Indicators, Klammer zu, bewegst du dich nach vorne? Wo machst du Fortschritte? Quick Wins feiern und sagen, hey, super, wir haben uns hier weiterentwickelt. Also so, dass den Leuten, die für diese Firma arbeiten, ich vermeide gern den Begriff Mitarbeiter, einfach Spaß macht, da weiterzumachen. Die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten Menschen haben so einen leichten Wettbewerbs oder Wettbewerbsaffinität und machen da gerne mit und sagen, hey, super, wir haben uns entwickelt, wir haben jemanden outperformed, wir werden auch zum Beispiel in den sozialen Medien mehr wahrgenommen, was ja auch gut ist, letztendlich dann irgendwann in die Umsätze reinspielt. Also, ja, was würde ich denen raten? Für mich gibt es eigentlich nur einen Weg nach vorne. Also stehen bleiben ist einfach keine Option. Ja. Es ist einfach keine Option. Und speziell in der heutigen Zeit, ich meine, wir sehen es ja, du hast Amazon vorhin angesprochen. Amazon ist ja ein Riesenmarktplatz und dort tummeln sich nicht nur deutsche Anbieter hier, ja, sondern das sind internationale Anbieter, die über Amazon.de anbieten, ja. Und mit denen messe ich mich, ob ich will oder nicht, ja. Also insofern, ja, immer weiter. Es geht einfach nicht anders. Immer weiter lernen, raus aus der Komfortzone und machen. Und eben, also ich mit mir, mir ist immer wichtig, auch als Führungskraft oder überhaupt mit den Menschen, ja, Menschen machen ja die Organisation, Spaß haben, wirklich, wirklich auch mal feiern, ja, auch mal aus Fehlern lernen, ganz wichtig, ja, auch mal das vielleicht auch mal feiern und sagen, hier, wir haben was richtig an die Wand gefahren, ja, setzen wir uns jetzt mal kurz zusammen, lachen drüber und dann gucken wir aber drauf, wie ist uns das gelungen, dass wir das an die Wand gefahren haben, was lernen wir daraus, wie können wir es besser machen in der Zukunft, ja, so. Also, stehen bleiben, keine Option.
Ja, vielen Dank. Ich sag mal, als Berater und Trainer hast du ja auch eine Vielzahl von Unternehmen einfach auch von innen gesehen. Mhm. Und darunter sind sicher auch solche, du hast ja ein paar gerade genannt, die sich wirklich intensiv auch mit Digitalisierung und dem gesamten technologischen Transformationsprozess beschäftigen. Mhm. Und wir haben es gerade so leicht schon gehört, aber wie würdest du denn sagen, gerade bei Coachings von Führungskräften oder eben auch Teams, wie können die sich ordentlich mit dir darauf vorbereiten, was die ganzen Herausforderungen angeht, damit man sie halt wirklich auch ordentlich unterstützen kann, das alles effektiv in das Geschäftsmodell zu integrieren? Weil ich glaube, so bunt wie die Unternehmen sind, so bunt sind ja oft auch die Geschäftsmodelle. Und gerade wenn die ersten Hürden kommen, kann ich mir ganz gut vorstellen, gibt es sicher Unternehmen, die noch ein bisschen mehr zurückschrecken im Endeffekt.
Absolut. Die Unternehmen sind ja, werden ja von Menschen gesteuert und ja, und die Führungskräfte sind ja, man höre und staune, auch nur Menschen. Und ganz ehrlich, was ich derzeit wahrnehme, ist oft eine vollkommene Überforderung der Führungskräfte oder vielleicht besser Hilflosigkeit. Also es sind so viele Themen und also gerade was Digitalisierung, wie gesagt, angeht, wir wissen das, es gibt hunderte von Apps für irgendwelche Vorgänge, die man gern machen möchte. KI seit 2-3 Jahren ein Riesenthema. So, und jetzt bin ich als Führungskraft auch nur ein Mensch und vielleicht bin ich jetzt gar nicht so wahnsinnig technisch affin, ja. Und jetzt soll ich aber die richtigen Wege vorgeben oder die richtige Richtung vorgeben und weiß es oft selber nicht. Und da sind manche berechtigterweise, würde ich sagen, völlig überfordert mit, ja, und reagieren aus Mitarbeitersicht dann nicht richtig. Und da würde ich, also es ist meine Empfehlung an diese Führungskräfte zu lernen, dass es in der heutigen Zeit kaum noch gelingt, alles unter Kontrolle zu haben. Also ich muss als Führungskraft in der heutigen Zeit lernen, abgeben zu können, nicht mehr Experte zu sein, sondern eher der Dirigent in einem Orchester. Ja. Klar, der Dirigent im Orchester war oder ist vielleicht selber ein guter Musiker und Führungskräfte sind ja auch oftmals selber Experten gewesen, aber jetzt haben sie halt eine andere Rolle und in dieser Rolle bin ich eher koordinierend, richtungsweisend unterwegs, weniger der Experte. Das heißt, Führungskräfte in der heutigen Zeit aus meiner Sicht müssen lernen, viel mehr Methoden anzuwenden und quasi durch Methoden zu führen und nicht mehr durch Fachwissen. das wird Ihnen in der heutigen Zeit wahrscheinlich immer weniger gelingen, ja. Und das verunsichert viele und dann, manche treffen dann keine Entscheidung mehr, was fatal ist, ja. Genau, und dann kommen dann so Menschen wie ich ins Spiel, die dann sagen, hier, komm, alles gut, lerne damit umzugehen, du kannst nicht mehr alles wissen, ist auch okay, du musst auch nicht mehr alles wissen, aber jetzt wird von dir erwartet, dass du anders führst. Mhm. So, das ist so meine Erfahrung und zwar wirklich ganz egal, ob ich jetzt von großen Konzernen rede, in der Automobilbranche oder vom KMU, also irgendwie kleine mittelständische Unternehmen, das trifft alle. Und da kommt es eben zurück, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich habe es glaube ich mal von einem vom Hirnforscher Herr Spitzer gehört, aber dieses Everything Digital Starts and Ends Analog. Also dieses ganze digitale Verarbeitung von Zahlen, Daten, Fakten beginnt irgendwo mit einem Menschen, der die Zahlen da direkt oder indirekt ins System schiebt, ja, und hinterher sitzt irgendwo wieder ein Mensch und der macht was damit. Die Digitalisierung am Ende muss ja oder sollte, philosophische Frage, uns Menschen dienen.
Ja, da kann man tatsächlich tagelang auch drüber nachdenken.
Oh ja.
Wo beginnst? Also ist auch so ein bisschen das klassische Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da, der Stecker oder doch der Strom? Ne? Aber das ist immer spannend. Ich sag mal, das Tolle ist ja auch bei dir, du hast wirklich Einblicke in so viele verschiedene Bereiche. Du hast beide Seiten gesehen. Und du hast natürlich auch beeindruckende Erfahrungen, gerade in der Führung von Teams und auch der Gestaltung von Unternehmensprozessen. Mhm. Und du hast gerade Methoden schon angesprochen, wo ich auch mich gerade gefragt habe, zum einen, wie integriert man natürlich auch gewisse Coaching-Methoden, also um Unternehmen, wie du das gerade gesagt hast, um Unternehmen dabei zu unterstützen und vielleicht auch zu fördern, in diesem gesamten Kontext mit der Transformation. Und auf der anderen Seite frage ich mich auch, das ist vielleicht auch eine Frage an dich direkt, wie siehst du eigentlich so Stichwort Kultur der kontinuierlichen Verbesserung? Also spielt das noch so eine Rolle wie beispielsweise Anfang der 2000er? Oder wie würdest du das mittlerweile auch so einschätzen?
Also, klar, früher haben wir das diesen KVP-Prozess genannt, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das unerlässlich, ja, unerlässlich. Also wenn Firmen heute nicht willig sind, sich permanent zu verbessern, aus ihren Fehlern zu lernen, drauf zu gucken, was machen die anderen, also das kannst du dir als Firma heute nicht leisten. Ja, aus meiner Sicht ist es durchlässiger geworden. Es ist, glaube ich, schon angekommen im Markt, dass man sich permanent verbessern muss. Ja, und auch hier sind es wieder, welche Personen sind ja organisatorisch, hierarchisch an der Spitze? Wie gehen die damit um? Das bestimmt natürlich die Führungskultur in Unternehmen. Werden Fehler unter den Teppich gekehrt, werden Schuldige geköpft, in Anführungszeichen, also nicht echt natürlich, sondern Schuldige gesucht und irgendwie bestraft, ja, sanktioniert. Oder sagt man, okay, gut, alles klar, hier haben wir eine Möglichkeit, uns zu verbessern. Also das hängt ja immer von Personen ab. Ja, und methodisch, Ich denke, es gibt ja die agilen Methoden mit ich nenne es jetzt mal mit Scrum oder OKRs oder wie auch immer, ja. Und es gibt halt die klassischen Methoden. Und beides gehört für mich zusammen. Die Situation quasi beschreibt, wie soll ich jetzt führen als Führungskraft? Gehe ich eher iterativ vor und oder kann ich klassisch planen und Milestones festlegen und Ziele festlegen und so? Ja, das ist eine weitere Herausforderung, glaube ich, auch für Führung in der heutigen Zeit, wirklich zu erkennen, wie sollte ich jetzt führen? Kann ich so führen wie damals oder muss ich jetzt mal agil führen? Ich glaube, insgesamt im Markt ist es schon angekommen, du kannst nicht immer einfach so machen, wie du es bisher gemacht hast. Du wirst so schnell abgestraft, wenn du das machst. Und spätestens die Zeit und der Markt wird dich dazu bringen, dich zu verändern. Also besser ist, ich bin immer fürs Aktive versus das Reaktive. Also ich bin lieber eher dafür, lasst uns lieber jetzt machen, bevor der Markt uns dazu bringt, das zu tun. Aber das muss jeder Unternehmenslenker natürlich selber entscheiden. Mhm. Und Unternehmenslenkerin.
Ja, ich überlege gerade, wie ich die nächste Frage passend da einbaue. Ich sag mal, viele schätzen dich ja auch für die Fähigkeit, ich sag mal, mutige Schritte zu ermöglichen und gleichzeitig auch irgendwie heikle Themen anzusprechen. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, du siehst den Menschen im Fokus. Du willst sie nicht unbedingt Mitarbeiter nennen, aber ich sag mal, die Personen, die in den Projekten arbeiten, die natürlich ein ähnliches Verständnis und Vision einer Arbeitsaufgabe haben mit Arbeitspaketen. Und da ist natürlich auch wirklich so die Frage, wir reden ja wirklich von digitaler Transformation, wir reden von Gestaltung, wir reden ja auch vom Meistern dieser Herausforderung. Ich frage mich da immer, wie schafft man es wirklich aktiv, die Mitarbeiter da mitzunehmen? Also Stichwort Unternehmenskultur. Das beeinflusst wahrscheinlich ja tagtäglich, beziehungsweise ich glaube, die konkrete Frage, die dann auch umso spannender wird, wie schafft man es denn eigentlich überhaupt, dass, ich muss den Begriff jetzt einfach mal verwenden, alle Mitarbeiter wirklich auch diese notwendige Kompetenz entwickeln? Weil ich glaube, wir sprechen ja oft auch mal von Digital Natives. Es gibt Menschen, die sind da reingeboren. Ja. Es gibt die etwas Jüngeren, für die ist das ein ganz anderes Thema. Aber was macht man eben mit denen, die vielleicht diese digitale Kompetenz, die Medienkompetenz vielleicht nicht in der Form haben, wie sie notwendig wäre?
Tja, auch hier wieder, nimm irgendein klassisches oder ganz normales Change-Modell. Wir können jetzt zum Beispiel ATKA nehmen und ATKA beginnt immer mit Awareness. Also soll heißen, diese Person müsste erkennen, dass es jetzt eine Notwendigkeit gibt, sich zu ändern. Also damit beginnt jeder Change. Ja. In dem Moment, wo jemand zu mir sagt, Stefan, das musst du jetzt anders machen, und ich denke mir, wieso werde ich mich nicht ändern? Ja. Also das heißt, auch Leute, die, sagen wir, eine Computer oder sonstige Devices, fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, also sonstige Geräte, genau.
Geräte.
Da eine Aversion haben, ja, dann muss ich ja sagen, ja, gut, kannst du machen, aber wir brauchen das, ja, und wenn du dabei sein willst, dann musst du das jetzt tatsächlich lernen, ja, und ich werde dir dabei helfen, ja, du wirst Unterstützung bekommen und das wird auch funktionieren. Also es geht wirklich darum, Ängste zu nehmen und auch mit diesen Personen eben die kleinen Erfolge zu feiern. Also ich kenne eigentlich niemanden, fällt mir, ich krame gerade, ich durchstöber mein Gehirn nach jemandem, dem es eigentlich nicht gelungen ist, sich da reinzuarbeiten. Also selbst meine Eltern haben sich mit glaube ich, 75 angefangen, in den Computer reinzuarbeiten, und jetzt mit 83 ist mein Vater ist richtig fit. Ja? Also das hat auch mit Alter wenig zu tun, das ist, glaube ich, wirklich eine Einstellungssache. Ja, und dann geht es darum, die richtigen Tools sich zu besorgen, die Kompetenzen zu schaffen. Das geht über, ja, einerseits über Schulungen, ja, so Tool-Schulungen, weiß ich manchmal nicht, wie viel ich von halten soll, aber ich persönlich lerne besser mit anderen Menschen zusammen. Das heißt, mal über die Schulter hinweg zu fragen, sag mal, wie machst du das eigentlich? Zeig doch mal, ja. Und sich so gegenseitig zu bereichern und ja, die Leute ausprobieren lassen, Fehler machen lassen, zu gucken, wie kann man es besser machen, und dann eben die alten Zöpfe auch abzuschneiden, also dann die Strichlisten nicht mehr zuzulassen und so weiter. Das ist immer ganz wichtig. Die Digital Natives versus die Boomer, die Babyboomer, ja, das ist ja gerade so eine große Generationsfrage. Also für mich ist es einfach erstmal eine Tatsache, ja, also die einen sind so, die anderen sind so, die einen können das vielleicht besser, die anderen können das vielleicht besser. Die Digital Natives, bloß weil sie mehr oder weniger mit dem Handy in der Hand geboren wurden, haben halt andere Lernfelder, ja, und dann müssen wir sie da unterstützen. Gegenseitiges Lernen, das ist für mich eigentlich immer das Zentrale. Jeder kann irgendwo was. Also das ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so meine Erfahrung. Jeder hat irgendwo so Spezialkenntnisse und wenn man die nutzt und die Leute auch dafür wertschätzt, dann sind sie auch bereit, uns das zu zeigen und vielleicht auch selber von uns dann wiederum zu lernen.
Ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich sag mal, es gibt ja immer einen großen Unterschied zwischen einer Voraussetzung haben und die Voraussetzung nutzen. Mhm. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, ja. Ohne dass ich jetzt irgendwie, geht ja nicht um Fingerpointing. Ich gehöre ja zu der Generation, die mit dem Gameboy groß geworden ist. Mhm. Natürlich habe ich mich dann irgendwann mehr dafür interessiert, was kann man mit dem Ding noch alles machen. Ach, man kann den aufschrauben, man kann da ganz spannende Geschichten mittreiben. Aber das ist ja, das darf man gar nicht von anderen voraussetzen. Ich glaube auch extrem an dieses Prinzip des lebenslangen Lernens. Deshalb finde ich es auch schön, dass du gerade, ich sag mal, die älteren Generationen angesprochen hast, jetzt die Omas, Opas, Väter und so weiter. Es ist ja immer noch so, dass in einer gewissen Regelmäßigkeit die Eltern um Weihnachten herum erstmal die IT zu Hause wieder gerade rücken dürfen, bevor es dann die Weihnachtsgans gibt. Das ist auch noch ein bisschen dabei. Aber du sagst es, vielleicht mit ein bisschen Humor reingebracht. Es gab ja diese Serie Stromberg, die bewusst provokant unterwegs war. Und natürlich meistens auch fernab des guten Geschmacks. Aber da gab es halt wirklich gute Sätze, wie zum Beispiel, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.
Ja.
Das denke ich mir immer wieder, wenn es um diese Transformations- und Changes geht, weil man natürlich auch von intrinsischer und extrinsischer Motivation spricht. Mhm. Also ich sag mal, Monetäres ist eins, das ist schön, das braucht man, damit kann man leben. Aber auf der anderen Seite, wie bereit bin ich, eine gewisse Vision zu teilen, wenn die vielleicht gar nicht unbedingt das ist, womit ich mich identifizieren kann. Also gerade auch in eine Richtung gedacht, es gibt ja nicht die eine digitale Transformation. Mhm. Es kann sich ja auch in eine falsche Richtung entwickeln, wo man dann einfach denkt, habe ich den Prozess jetzt wirklich lean gemacht? Also habe ich den Prozess verbessert? Habe ich den gekürzt? Habe ich vielleicht mit der Brechstange einfach nur was etabliert, weil es gut klingt und sich vielleicht marketingmäßig auch gut verkauft?
Ja.
Und das bringt mich eigentlich auch zu dieser Frage, die mir noch so ein bisschen auf dem Herzen liegt, die aber auch, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten ist. Wie würdest du sagen, integriert man eigentlich, neue digitale Technologien in bestehende Geschäftsprozesse? Gibt es da, du wirst das kennen, aber gibt es da eine Zauberformel? Kann man da wirklich sagen, Brechstange, los, wir machen nochmal von Scratch alles neu?
Ja. Also gibt es die Zauberformel? Ganz ehrlich, wenn ich sie hätte, wäre ich wahrscheinlich Milliardär. Ich glaube, es ist nicht einfach. Ich habe gerade ein Beispiel im Kopf. 2018 hat, glaube ich, Lidl, Lidl hat, ich weiß nicht, ob es 2018 war, ein Projekt gestoppt, nämlich eine SAP-Einführung zu machen. Und da hatten die schon 500 Millionen Euro investiert, um dann zu ihrem alten Warenwirtschaftssystem zurückzukehren und dieses System auszubauen. Das heißt, es wurde was versucht, weil es eben hieß, das ist die richtige Software für euch, wir können das, ja. Und ich glaube, es ist nicht einfach für Unternehmenslenker, also die machen das ja aus wirklich bestem Wissen und Gewissen, also ich glaube die allermeisten, ja, machen das wirklich aus bestem Wissen und Gewissen, weil sie die Organisation voranbringen wollen, weil sie die Organisation zukunftssicher machen wollen und skalierbar machen wollen, ja. Aber es passt halt einfach nicht immer. Und da auch den Mut zu haben, zu sagen, Leute, ich erkenne jetzt, das ist nicht das richtige Tool, ja. Ich erkenne jetzt, dass das zwar gut gemeint war, aber einfach nicht funktioniert und dann auch zurückzurudern und eine andere Entscheidung zu treffen. Also da muss ich echt sagen, als ich das damals mitbekommen habe, habe ich echt gedacht, Chapeau, das ist ein mutiger Schritt, ja, weil du sicherlich auch verrissen wirst von der Medienwelt und von den Mitarbeitern, mal eben 500 Millionen verbraten zu haben. Aber wie das richtige Tool finden, wenn du dich heute an ein System bindest, dann habe ich jetzt schon das Wort benutzt, dann bist du gebunden, ja. Und das heißt, früher hat man immer so, ich weiß nicht, ob es den Spruch heute noch gibt, aber wer sich auf ewig bindet, quasi der gucke nochmal genau.
Achso, du meinst,
wer sich ewig genau, ja, ganz genau. Und letztendlich mal, unter uns gesagt, ist das so, ja. Wenn ich heute ein PIM-System einführe,
Produktinformationsmanagement.
Ja, genau.
Nur für die, die es sonst nachschlagen müssen.
Ja, genau. dann ist das nicht einfach ein Fingerschnipp und ich nehme ein anderes, wenn ich merke, ah, dann war es vielleicht ein bisschen zu groß, zu klein oder wie auch immer, ja. Oder wenn ich ein Tool habe, um die Schnittstellen alle verwalten zu können, das ist unglaubliche Arbeit, ja. Das heißt, ja, sich im Vorfeld informieren, wirklich gute Berater zu holen, auch das ist nicht immer einfach, ja, finde den richtigen. Zu gucken, wie machen es die anderen, Netzwerken, wirklich auch andere zu fragen, wie macht ihr das eigentlich? Das wirst du wahrscheinlich keinen Wettbewerber fragen, der wird es ja nicht sagen, aber aus anderen Sparten. Und um dann wirklich zu gucken, dass das Gesamtset muss ja zusammenpassen. Ja. Also was den meisten Menschen, glaube ich, nicht klar ist, dass so eine Firma, also den IT-Lern unter uns ist das klar, es ist ja ein modulares System, das zusammengebaut wird, eine echte Architektur, man spricht ja auch von IT-Landschaften, da brauchst du schon Leute, die sowas können, ja, also das ist keine einfache Sache. Ich habe leider die Zauberformel nicht, die du dir gewünscht hast. Aber es funktioniert. Aber ich glaube, auch da muss man lernen. Ja? Auch da muss man flexibel bleiben und ja auch von anderen lernen. Also man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden.
Ja. Ja, ich habe gedacht, ich frage dich einfach mal, sonst könnte ich heute Nacht nicht ruhig schlafen, wenn ich die Chance nicht genutzt hätte. Aber du hast ja gerade schon die IT, also auch so ein bisschen die Technik angesprochen. Ich glaube, das können wir kurz und knapp halten, aber einfach auch, weil wir natürlich immer wieder diese Fragen hören. Und das wäre vielleicht auch aus deinem Kontext heraus mal interessant zu hören, was du für Erfahrungswerte hast. Ich nenne einfach mal das Thema Implementierung von Cloud-Lösungen. Also es gibt ja immer dieses Viele Unternehmen überlegen ja wirklich, ich möchte eine neue Technologie einsetzen. Ich bin vielleicht schon in der digitalen Transformation. Beginnt ja oft schon beim Mindset. Also ich möchte etwas ändern. Digitale Akte beispielsweise. Ich möchte weg von den Papierprozessen. Ganz simpel, ganz klassisch. Dann stehe ich aber vielleicht an dieser herausfordernden Schwelle. Hosting, wo sollen die Daten liegen? Möchte ich die, ich sag mal, etwas klassisch bei mir selbst hosten? Also ein On-Premise auf eigenen Servern. Ich habe vielleicht noch ein Sicherheitsschloss dran. Es geht ja ganz oft bei diesen Themen um Datensicherheit, Datenschutz und auch so Datenhoheit. Wem gehören die Daten im Endeffekt? Ja. Oder gehe ich halt den Schritt hin zur Cloud-Lösung? Und jetzt überlege ich, wie ich daraus eine schöne Frage für dich formulieren soll.
Ich bin gespannt.
Aber hast du für dich vielleicht auch so fingerspitzengefühlsmäßig ein Gefühl, in welche Richtung die Unternehmen eher tendieren, wenn es wirklich um diesen Wandel geht? Also vertraut man dann eher doch, meine Frage geht halt auch so ein bisschen dahin, digitale Souveränität, da haben wir auch mal mit dem Bitme drüber gesprochen. Hast du das Gefühl, dass deutsche Unternehmen eher auf deutsche Anbieter schauen und sagen, ja, dann liegen die Daten ja nach deutschem Recht da und ich habe ein besseres Gefühl? Oder sagen sie wirklich, ich nehme halt die Branchengrößen, sei es Google, sei es die anderen, die es da alle gibt, oder halt auch Amazon, und möchte da halt meine Daten liegen haben. Und die liegen halt beispielsweise bei Amerikanern, liegen aber vielleicht auch ja, bei anderen Anbietern, die es auf dem Markt gibt. Es gibt ja auch chinesisch, russische, gibt ja auch glaub, südafrikanische, bin ich mir gar nicht sicher. Hast du das Gefühl, dass das wirklich ein Thema ist, das auch bei dir aufkommt, das danach gefragt wird? Oder hast du das Gefühl, das läuft eher so nebenbei?
Also ich bin jetzt kein IT-Berater, aber was ich so mitbekomme, sag mal von den Menschen, den ich in der Beratung kennenlernen darf, ist, dass schon ganz viel auf Cloud basiert. Ich höre schon immer wieder Amazon Web Services zum Beispiel. Ich will jetzt ja keine Werbung machen, ist ja auch völlig egal. Man kann ja auch eben Google nutzen oder wen auch immer. Datenschutzgrundverordnung ist natürlich schon wichtig, wobei die Großen das mittlerweile ja alle beherzigen. Also zumindest das, was wir als Normalos so mitbekommen. Dieses, ich behalte meine Daten selber, kann ich mir kaum vorstellen, ja. Also würde ich ehrlich gesagt auch keinem empfehlen. Also wenn irgendwas passiert und selbst wenn du irgendwo noch eine zweite Festplatte hast oder sonstige Sicherungssysteme, nee, Für mich ist das outdated, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde da schon auf Cloud, auf die Cloud setzen. Dort sind die Daten meines Erachtens sicherer. Klar, es kann immer was passieren, aber das kann natürlich auch passieren, wenn du die Daten bei dir zu Hause hast, dass irgendwo ein Datenleck ist. Aber ich glaube, dass die Großen das schon ganz gut schützen können. Und ob eine Firma sich entscheidet, die Daten lieber in Deutschland in der Cloud liegen zu lassen oder eben die Großen zu nutzen, das muss jeder selber entscheiden, der ein Unternehmen leitet. Also ich würde per Cloud-Lösung machen. Ich würde versuchen, das immer weiter outzusourcen. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass Systeme gar nicht mehr so richtig Apps oder Applikationen auch Cloud-basiert sind, dass ich mich um diese ganzen Updates und so weiter gar nicht mehr kümmern muss, dass das automatisch gemacht wird. Klar, Datensicherheit ist ein Riesenthema, und ich glaube, jetzt mit all diesen globalen Entwicklungen, egal ob russisch, chinesische Seite, ich will jetzt auch keine Szenarien machen, ja, aber wird natürlich immer wichtiger. Man hört es ja immer wieder, dass Daten geleakt werden. Muss man Vorkehrungen treffen, so gut es halt geht. Ja, das ist leider ein Teil unserer heutigen Zeit.
Ja, ich sag mal, gerade die Großen, keine Angst, wir müssen da jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber wenn wir bei Cybersecurity compliant sind, man ist ja schon auch gezwungen nach den ganzen Rechten, die wir haben, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Mhm. Und du hast es gesagt, es gibt für alles ein Für und Wider. Mhm. Also die Zeit mit, ich habe es bei mir im Keller, habe es ganz sicher, es kann jederzeit was passieren. Dann wird was geklaut, dann ist vielleicht mal ein starker Regenfall und schon hat man Probleme gegenüber Cloud-Lösungen, die vielleicht sogar redundant sind, also an verschiedenen Standorten zeitgleich, identisch in Echtzeit laufen. Ja. Das eine, sagen wir mal, wie es meistens ist, in Dublin, eins in Amsterdam, eins in Frankfurt. Mhm. In der Regel ist man damit meistens sogar anders aufgestellt, aber du hast es gerade ganz passend gesagt, denke ich. Es ist, glaube ich, von Fall zu Fall einfach zu bewerten, wie ein Unternehmen sich da aufstellen möchte und eben auch damit agieren will. Und all die anderen Themen, klar, die Szenarien hat jeder vielleicht irgendwo im Kopf. Ne? Was, wenn jemand von den ganz Großen das Interesse verliert und sagt, mit Deutschland wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, ich mache den Knopf aus. Was passiert mit diesem Digital Service Act, den es da gibt, oder das Safe Harbor Abkommen, was da halt alles so mitspielt. Ich glaube, das wird alles noch interessant, auch in den nächsten Jahren das zu verfolgen sein. Da spielen natürlich auch die amerikanischen Wahlen immer noch eine gewisse Rolle. Und wie sich China halt positioniert vor ihrem Superjahr, das sie ja schon ausgerufen haben. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist wie so oft, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wir müssen halt nur schauen, deshalb auch dieser Begriff der Souveränität, dass man sich vielleicht nicht zu abhängig nur von einer Seite macht und dann im Endeffekt vielleicht einfach betröppelt im Regen steht. Ja. Aber keine Angst, ich will es nicht zu technisch machen an der Stelle.
Nee, es geht ja um digitale Transformation und es ist in der heutigen Zeit unglaublich wichtig, für die Unternehmen lenken, unglaublich flexibel zu sein, mit dieser hohen Volatilität, also damit zu leben, dass die Dinge sich unglaublich schnell ändern können. Also fast schon ein bisschen neidisch kann man zurückblicken von vor, keine Ahnung, 15 oder 20 Jahren, wo alles relativ stabil war. Ja, da waren die Lieferketten stabil, da waren die Marktbewegungen relativ gering. Ja, das war alles verlässlich, man konnte planen und so und Strategien entwickeln und so. Das ist heute leider nicht mehr so, aber wir brauchen nämlich nachheulen, weil es ist einfach so, ja. Und damit, dem muss ich mich stellen. Und genau wie du gesagt hast, also was immer jetzt da in den USA passiert und wie dann der nächste Präsident agiert, kann es sein, dass wir sagen, oh mein Gott, ja, ich transferiere jetzt meine Daten ganz schnell auf den deutschen Server oder in die deutsche Cloud, weil you never know, was jetzt passiert. Ja. Aber da muss man halt eben, wie gesagt, muss man flexibel reagieren. Das ist jetzt ein Teil des heutigen Jobs, ja. Also Komfortzone ist einfach nicht mehr. Das ist so meine Erfahrung. Ich glaube, dieses sich ständig Ändernde ist das neue Normal. Das ist so meine Denke.
Ich gehe gerade mental nochmal den Schritt aus dem IT-Keller wieder nach oben hin, Richtung, ja, irgendwo zwischen Marketing, Sales, aber natürlich auch ja, Business Development. Wir reden ja bei digitaler Transformation auch ganz, ganz viel von Automatisierung von Unternehmensprozessen. Und da finde ich, die Frage ist, glaube ich, essentiell. Hast du eine Einschätzung? Wie sieht es denn aus mit Integration von KI, also künstlichen Intelligenzen? Mhm. Ich sag mal, wie es ist. Es ist ja quasi, man möge mir den Begriff entschuldigen, aber es ist ja wieder die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aktuell ist alles KI, es gibt künstliche Bilderkennung, es gibt ChatGPT. Mhm. Wir machen keine Werbung natürlich, aber es ist halt gerade das Thema, es ist gerade en vogue. Mhm. Ehrlicherweise gibt es KI aber auch schon, je nachdem, wie man es definiert, seit den 1930er Jahren, vielleicht auch seit den 1950er Jahren, je nachdem, wo soll es halt konkret beginnen. Spätestens ab den 70er Jahren war es aber da. Merkt man spätestens, wenn man sich halt auch mal mit der Popkultur auseinandersetzt und sieht, was da für Filme so rausgekommen sind. Es ist halt eigentlich schon lange da. Es ist jetzt gerade noch mal, ja, es ist in Mode. Es ist gerade schön. Man kann damit ordentlich verkaufen. Und man findet an jeder Ecke das KI. Genau. Und das ist halt meine Frage. Ne? In der Zeit, wo es explodiert, wo es wirklich exponentiell wiederzufinden ist und wer selbst ja an der Straßenecke beim Bäcker schon KI-Unterstützung haben, einfach nochmal an dich gefragt, aus dem, was du so im Coaching erlebst, spielt das eine ernsthafte, seriöse Rolle? Wird das mehr kommen oder wie ist deine Einschätzung zu dem Thema KI und Integration?
Naja, also dass es mehr kommen wird, definitiv. Das ist für mich also vollkommen außer Frage. Die Frage für mich ist eher, und diese Frage stellen sich, glaube ich, ganz viele Unternehmen, wie können wir das nutzen? Wie können wir da für uns was Positives rausziehen? Ich war letztens bei einem großen Automobil Sportwagenhersteller, ich nenne jetzt keinen Namen, ja. Und die nutzen zum Beispiel ChatGPT für das interne Wissensmanagement. Ja, also die haben festgestellt, dass 20-25% der Arbeitszeit, man nimmt sich diese Zahl mal vor. Das heißt, mindestens einen Tag in der Woche ist ein Mitarbeiter beschäftigt, nach Informationen zu suchen. Also ein unglaublicher Zeitinvest. Weil da liegt irgendwo was auf dem SharePoint, der andere hat eine Excel-Datei, die auf der lokalen Festplatte liegt, die muss man sich erst zuschicken lassen. Dann das eine wurde per WhatsApp geschickt, das andere über Trello, das nächste über was weiß ich, ja. So, und dann geht's los und sagen, ja, wie war das nochmal? Wir hatten doch letztens mit dem Vergaser, da wollten wir nochmal reingucken oder mit der Lithium-Ionen-Batterie, bla bla bla. So, und dann fangen die an zu suchen und so, und dann war dann die Idee relativ schnell geboren, könnte man nicht eine KI nutzen, die uns darin unterstützt, die richtigen Informationen ganz schnell da zu haben. Das würde ich mal sagen, Smart Use, ja. Ansonsten, ja, ich glaube, dass KI ganz viel verändern wird. Ich habe vorhin erst einen Bericht von, eine Studie von McKinsey Global Institute, also MGI, gelesen, die gesagt haben, ja, es wird dramatische Auswirkungen haben, die KI speziell für Bürojobs oder die einfachen Bürojobs, die werden wahrscheinlich von KI übernommen werden können. Was wiederum Auswirkungen hat auf die Gehälter, das heißt also, qualifizierte Jobs werden wahrscheinlich besser bezahlt werden, die weniger qualifizierten Jobs werden wegfallen oder halt eben weniger bezahlt werden. Also KI wird kommen, KI wird Auswirkungen haben. Wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, jo, macht euch fit, lernt gegebenenfalls dazu, wenn ihr schon ahnt, ja, das könnte eine KI, mein Job könnte irgendwann eine KI machen. Auch hier, es gilt, es gibt keine Arbeitsplatzsicherheit bis zur Rente, es ist leider so, das trifft uns alle und dann muss man anfangen zu lernen, muss man anfangen, sich selber weiterzuentwickeln. Also eingehend deine Frage, wird KI kommen? Definitiv. Wird sie unser Arbeitsplatz verändern? Definitiv. Es wird nicht morgen passieren, aber ich glaube, es geht ziemlich flott. Ziemlich flott. Also sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, na, jetzt schauen wir mal, wäre für mich zumindest keine Option. Ja, ich meine, kann ja meinen Job genauso betreffen, ja, als Berater. Ich meine, kann ChatGPT, um jetzt, also ich nutze leider Chat, oder was heißt leider, ich nutze ChatGPT halt sehr häufig, ja, gibt mittlerweile gute Antworten. Nicht immer richtig gute, aber meistens schon wirklich ganz gute, zumindest Hinweise. Ja. Also auch da muss man natürlich nutzen, KI ist ein Tool, und es liegt immer an uns, die Tools zu nutzen und zu gucken, wie gehen wir damit um.
Ja, ja, vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube auch, es kommt sehr auf die Einzugsgebiete und die Einsatzgebiete da an, weil es ist eine Technologie. Man kann es verteufeln, man kann es vergöttern. Auch da liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Persönlich denke ich immer, es gibt halt viele Bereiche, über die spricht man im Mainstream noch gar nicht so richtig. Ne? Man hört, wie du es gerade gesagt hast, Arbeitsplätze fallen natürlich weg, andere entstehen neu. Mhm. Auch Maschinen müssen gewartet werden, das ist ganz normal. Mhm. Und es gab, glaube ich, mal einen Bericht, das war noch so Frühzeit 60er, 70er Jahre, wo drüber der Titel so schön stand, der ist mir hängen geblieben, die Arbeitswelt im Wandel. Und damals ging es ja genau darum, was passiert halt, wenn sich die Arbeitswelt wandelt, was passiert mit den Arbeitern. Es kommen ja dann die Generationen, oder mittlerweile sind wir halt in einer Zeit, wo die Leute etwas weniger werden, weil die Jüngeren natürlich ein bisschen nicht nachkommen. Mhm. Aber das sind diese spannenden Punkte, die muss man sich vielleicht auch immer vergegenwärtigen. Erstmal, wir kochen natürlich alle mit demselben Wasser. Und wenn wir auf Toilette gehen, ist das auch alles dasselbe, auch wenn man es nicht meint. Aber wir hängen ja auch seit Hunderten von Jahren nicht mehr alle knietief irgendwo draußen in der Agrarlandschaft und kümmern uns darum, anzubauen. Mhm. Kann sein, dass das eines Tages wiederkommen muss, hoffen wir nicht. Aber ich meine, ich glaube, man muss die Themen einfach auch mit einer gesunden Portion Realismus und Optimismus betrachten. Was ja nicht heißt, dass ich nicht auch ein Befürworter von KI bin in Bereichen, über die wir vielleicht noch wenig reden. Gerade wenn es zum Beispiel um die Therapie von Personen geht, wo einfach ein gigantischer Fachkräftemangel besteht. Ja. Seien das jetzt auch mal natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt ja schon Tendenzen, dass es wirklich unterstützend auch in psychischen Therapien angewendet werden kann. Und wenn es einfach nur FAQ-mäßig ist, dass man einfach mal eine Frage stellt, natürlich in einem gewissen Rahmen, mit einer gewissen Datenbank, alles geschützt und wirklich geprüft, wo man es unterstützend dazu mitnutzen kann. Und wenn das dann mit Robotik noch zusammenarbeitet, wer weiß, was wir in den nächsten Jahren alles auch Gutes dadurch produzieren können. Weil auf der anderen Seite Skynet und Terminator, das sind natürlich diese ganzen Dystopien, die man dann irgendwie auch dazu hat, wenn man hört, die Maschine lernt. Aber so muss es ja nicht immer zwangsläufig kommen. Mhm. Vielleicht kommen wir aber nochmal ganz kurz zurück zum eigentlichen Thema. Ich bin ein bisschen abgedriftet. Weil was ich mich frage, trotz allem, auch wenn wir über KI sprechen und wir bleiben mal bei diesem Kernbegriff, wie begleitet man digitale Transformation? Wie würdest du sagen, wie stelle ich sicher, dass ich langfristig und wirklich auch nachhaltig Erfolg damit habe? Also nicht nur kurzfristig gedacht, damit die Jahresbilanz ein bisschen aufhübscht und alles ist fein, sondern das ist ja auch einer der modernen Begriffe, Nachhaltigkeit, auch hier spielt eine Rolle. Wie schaffe ich das, dass mein Unternehmen dadurch vielleicht auf gesunden Beinen steht und ich sagen kann, ja, die war erfolgreich, ich habe es geschafft.
Naja, also relativ am Anfang des Podcasts hat man ja davon gesprochen, Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, parallel zu dieser Transformation muss ich natürlich auch immer gucken, entwickeln sich die Zahlen in die richtige Richtung? Sind wir auf dem richtigen Pfad und da können wir auch ganz klassische Tools nutzen, wie eine Balance Scorecard, sagen, dass wir nicht nur auf den Umsatz gucken, sondern eben halt auch auf ganz verschiedene Aspekte des Unternehmens. Und da sind wir aber in der Unternehmensführung, wie sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, schon seit Hunderten von Jahren ist, ich komme immer wieder auf dasselbe zurück. Du musst dich einfach permanent weiterentwickeln. Den Spruch, den du vorhin von Stromberg genutzt hast, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, der gilt. Ja, also der Spruch ist, mag ja witzig sein, aber er ist halt einfach wahr. Und wenn es um nachhaltig geht, dann kann das nur bedeuten, was heute gut ist, muss ich morgen besser machen. Ja. Und daran, aber das ist ja die Kernaufgabe meines Erachtens an eines Unternehmens, sich ständig zu verbessern. Mhm. Und du kannst Analogien ziehen aus dem Sport. Wenn wir heute, ich nehme jetzt mal einen Fußball, wenn wir heute ein Fußballspiel von, keine Ahnung, Weltmeisterschaft 1974 oder so betrachten, da kann man sich ja fast schlapp lachen, ja. Wie die damals, sagen wir, von der sportlichen Fitness, von der Physiologie und so weiter, das war ganz anders. Das war natürlich damals Weltklasse, ja. Heute würdest du damit wahrscheinlich, ich weiß nicht, in welcher Liga agieren, aber definitiv nicht Bundesliga. Und das heißt, man muss sich einfach, die Dinge entwickeln sich weiter. Und wenn ich mich selber nicht weiterentwickle, dann werde ich halt irgendwann in der Kreisklasse landen. Es ist einfach so.
Ja, ja, ich glaube, du hast da eine wirklich spannende Analogie genommen, weil nehmen wir wirklich einfach Fußball. Es hat sich ja wirklich auf so vielen Ebenen verändert. Die Regeln haben sich geändert. Das kann man wirklich perfekt als Analogie auch zu den Unternehmen in der heutigen Zeit sehen. Damals durfte ja, glaube ich, Sepp Maier den Ball noch in die Hand nehmen, wenn er vom eigenen Spieler kam. Das wäre heute ein Freistoß. Mhm. Also, die Regeln haben sich geändert, die Geschwindigkeit ist eine andere, die Athletik hat sich geändert. Mhm. Und das heißt ja gleichbedeutend, wir reden von einem Professionalitätsgrad, wir reden auch von einer gewissen Seriosität, die eingekehrt ist. Und natürlich im Sport auch von einer ganz anderen Physiognomie. Also es kann bei Weitem nicht mehr jeder Profisportler werden, weil der Körper es vielleicht nicht hergibt. Andererseits, wer damals eine schwere Verletzung hatte, ist heute vielleicht nach 2 Wochen wieder auf dem Trainingsplatz, weil man Meniskus mittlerweile ja zum Glück operieren kann. Mhm. Aber das ist eine spannende Themen, wo ich glaube, wenn wir wenn wir wirklich so ein Reißbrett nehmen und legen uns die Papiere hin und schauen einfach auch mal große Unternehmen an, kann man ja auch Spaß auch mal machen und schaut einfach, wie haben die eigentlich in welchen Zeitabständen, wie agiert, gerade auch als das Zeitalter der Aktien begonnen hat. Ne? Mhm. Ist das noch dasselbe Unternehmen? Wie hat sich das denn eigentlich bewegt, gerade auf dem Markt? Ist das global geworden? Ja. Ich glaube, das sind auch extrem spannende Insights, die da manche Unternehmen auch liefern können. Mhm. Weil klar, jede Tradition muss irgendwann beginnen, das ist ja auch im Fußball so. Aber andererseits, gerade Unternehmen mit einer großen Historie haben oft ja auch gewisse Wandel schon miterlebt, seien das Weltkriege, seien das Hungersnöte oder Inflation.
Ja.
Und ich glaube dann das vielleicht als Brücke auch zu unserem eigentlichen Thema und dem, was du ja quasi tagtäglich machst, wenn man dann diese Hürde trifft, indem es heißt, ja, das haben wir ja immer schon so gemacht, dann fällt einem wahrscheinlich kurz erstmal gar nichts ein, was man darauf erwidern soll, außer halt, schau dir mal die Zahlen an. Ich glaube, ich habe da Argumente dabei.
Ja, das wäre eine Erwiderung. Mir ist immer ganz wichtig, das haben wir immer so gemacht, das ist ja dann, nennen wir es mal das Alte, ja, das Alte durchaus zu wertschätzen, zu sagen, ja, und das war toll und das war richtig, das war klasse und super, dass ihr das damals so gemacht habt, aber wir brauchen jetzt was Neues, genau. Und dann gelingt auch nicht immer, aber meistens sind die Leute bereit mitzumachen und in diese neue digitale Welt zu gehen, ja. Also, und unter uns, Alex, es ist...
Wir sind ja zu zweit, du kannst ganz offen sprechen.
Aber wir sind zu zweit? Nee, also 98, als ich bei Amazon angefangen habe, da redete man schon über Internet, aber das war eher noch so, sag mal, hast du das gehört? Da war irgendwie habe ich sowas von Internet, Vernetzung von Computern, also so in dem Status war das damals. Und so ähnlich ist es für mich gerade mit der KI. Damals wirklich, man könnte wahrscheinlich, mittlerweile kann man ja in alten Zeitungen oder in den Archiven gucken, dass das wurde für eine Modeerscheinung gehalten. Da haben die Leute drüber gelacht und haben gesagt,
das wird sich nie durchsetzen. Ne? Das habe ich auch mal im Kontext gehört. Heute macht man sich drüber lustig. Ja. Aber so wie ich es verstanden habe, wurde das damals ja tatsächlich auch, vielleicht von einer kleinen Gruppe dennoch auch geglaubt. Ne? Es wird sich nicht durchsetzen.
Ach du, ich glaube, die Gruppe war gar nicht so klein. Und dass man Banking jetzt online machen kann und oh Gott, und also es wurden nur die Riesigen gesehen, hauptsächlich und so weiter. Und ich glaube, das 1:1 ist das heute mit KI. Ja, wir stehen ganz am Anfang. Auch du hast vollkommen recht, wenn es schon lange angefangen hat, aber jetzt schießt es exponentiell nach oben. Und wir stehen ganz am Anfang von KI und da bleibt uns Menschen meines Erachtens nichts anderes übrig, als mitzumachen, zu gucken, was davon ist jetzt für mich hilfreich, was ist nützlich, was davon kann ich auch an mir vorbeiziehen lassen, weil ich finde, ich muss ja nicht immer jede Welle reiten. Ja. Und aber so eine tendenzielle Offenheit haben. Also die KI wird kommen, sie wird unser Leben bestimmen und wir wiederum können bestimmen, inwieweit wir da mitgehen, inwieweit wir das als Lernchance nehmen. Ja, sie wird auch für Negatives benutzt, hundertprozentig, so sind wir Menschen einfach. Aber da trifft man jetzt ab in die Philosophie. Also digitale Transformation, für mich gibt es nur den Blick nach vorne, mitmachen, mitgestalten, Segel setzen und gucken, wo es einen hinführt. Mhm. Und dann eben immer wieder Richtung bestimmen, Richtung nochmal nachjustieren. Ja, so ist es einfach. Mitarbeiter mitnehmen, informieren, Visionen machen, kommunizieren. Also da sind wir wieder in der Führungswelt. Da hat sich eigentlich nichts großartig geändert, außer dass, wie gesagt, die Unsicherheit bei Führung entstehen könnte, dass man eben selber nicht mehr so richtig weiß, wie es eigentlich geht und dass man nicht Fachexperte ist, sondern eben Methodenexperte.
Ja. Mhm. Ja, Stefan, vielen herzlichen Dank. Ich gucke gerade auf die Uhr und bin schon wieder ein bisschen geschockt, wie schön wir doch zusammensitzen. Von mir aus könnte es ewig weitergehen. Wir sind tatsächlich schon kurz vor Schluss angelangt. Mhm. Vielleicht nochmal, wenn wir ein Fazit ziehen wollen. Ich sag mal, du hast zahlreiche Unternehmen gesehen. Du konntest dadurch ein sehr breites Spektrum auch an Insights sammeln, vielleicht sogar gewisse Parallelen erkennen und auch vergleichen, je nachdem, inwieweit man Unternehmen vergleichen kann natürlich. Und du hast es gerade echt schön gesagt, richten wir den Blick zum Abschluss vielleicht einfach nochmal wirklich optimistisch nach vorne.
Ja.
Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, aber vielleicht einfach nochmal so als Lessons learned. Mhm. Was sind denn deiner Meinung nach Ziele, die ein starkes Unternehmen in unserem aktuellen digitalen Zeitalter haben sollte? Und welche Ansätze sollte man eigentlich verfolgen?
Naja, ich glaube, dass es in der heutigen Zeit schwierig ist, eben Ziele zu formulieren. Ziele, Milestones. Ich glaube, wichtige Punkte oder Kriterien von guten Unternehmen sind wirklich dieses, eine Offenheit haben, eine Durchlässigkeit zu haben innerhalb des Unternehmens, eine Lernbereitschaft, vielleicht sogar eine Lernwilligkeit zu erzeugen innerhalb der Organisation, Spaß daran zu haben, neue Dinge zu entwickeln, in die neue Welt zu gehen, also die digitale Welt. Und auch dort zu gucken, what's in for us, ja, also welche Märkte tun sich vielleicht auch neu auf. Für mich ist, ich habe vorhin von der Welle gesprochen, eine Welle bricht sich ja irgendwann und da entsteht ja kurzes Chaos, aber dann organisiert sich das Wasser ja wieder und für mich ist immer die Frage, was kann ich daraus machen, ja. Also wie kann ich das nutzen, was gerade passiert, was mich vielleicht auch gerade durcheinander wirft, also auch als Organisation. Und wie kann ich daraus für die Organisation Nutzen ziehen, ja. Also Fazit ist für mich immer digitale Transformation, Blick nach vorne machen, flexibel sein, aufmerksam sein, gucken, was ist hilfreich für eine Organisation, was ist weniger hilfreich. Und ja, klassisches Change Management machen, die Mitarbeiter mitnehmen, deren Bedürfnisse beachten. Und und ich würde sagen, alles wird gut. Ja, alles wird gut. Ja, das ist die anderen, das Gute ist, die anderen kämpfen an genau denselben Dingen, ja, und insofern, es ist ja nicht so, dass das eigene Unternehmen das einzige Unternehmen ist, das damit zu tun hat, sondern die anderen müssen es ja auch machen und insofern, alles wird gut. Ich glaube, im Moment ist es wirklich so daran, seid flexibel, lernt aus den Dingen, die da kommen, geht aus der Komfortzone und in die Lernzone und feiert euch, wenn ihr was gut gemacht habt.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr schöner Abschluss für das Ganze. Vielen Dank, Stefan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deshalb an der Stelle nochmal offiziell vielen Dank, Stefan Bayer. War wirklich sehr schön. Was wir ganz gern ganz zum Schluss machen, wir fragen nochmal so ein bisschen nach Lesetipp oder Shoutout. Hast du vielleicht einen Tipp für alle, die gerade zuhören, welches Buch du vielleicht empfehlen würdest, natürlich auch gerne digital, oder vielleicht auch jemanden, mit dem wir in dem Podcast sprechen sollten.
Oh, ja, da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken.
Überrolle ich dich direkt ein bisschen.
Ja, da überraschte mich jetzt gerade. Also was ich zum Buchlesen sagen kann, ich bin kein großer Buchleser. Ich bin aktuell wirklich ein, ich muss es sagen, begeisterter ChatGPT-Nutzer. Das heißt, alle Themen, die mich so mal eben am Tag tangieren, wo ich denke, okay, da bin ich jetzt gerade nicht so inhaltlich fit, lasse ich mich sofort fit machen. Und dafür kann man eben KI nutzen, ja. Also ich habe die Bezahlversion, die dann eben auch Internetrecherche betreibt. Also kann ich nur empfehlen. Personen. Ja, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Es gibt bestimmt ganz viele Personen. Ich persönlich, jetzt fällt mir schon ein, vielleicht Personengruppe hätte ich. Ich war letztens auf einem sogenannten Tag der Impulse in Thüringen von einem befreundeten Unternehmen organisiert. Da will ich jetzt gar nicht Werbung machen dafür. Und die hatten interessant, also geht es mehr oder weniger, ging es um Resilienz in Unternehmen und so weiter bei Mitarbeitenden. Und die hatten einen Künstler eingeladen. Und im ersten Moment war ich erstaunt, dachte, wieso, was soll jetzt ein Künstler hier? Ja? Und dieser Künstler hat eine ganz andere Perspektive auch auf die aktuelle Welt. Also wenn du fragst, wen könnte man mal einladen, die Welt im Wandel, ladet euch mal einen Künstler ein oder eine Künstlerin natürlich auch. Wie die Welt sehen, fand ich super spannend. Ganz andere Perspektive. Ich bin ja eher so der Unternehmer-Typ, der Analytiker, der Kontrollfreak, ja, also jetzt nicht Freak, aber ich habe schon gerne die Zügel in der Hand, ja. Und da kommt so jemand, der so ganz frei denkt und anders denkt. Und auch sowas fand ich für mich zumindest unglaublich bereichernd. Also vielleicht da der Tipp in diese Richtung. Sucht euch mal Künstler, Künstlerin, befragt die mal, wie die mit sowas umgehen. Mhm. Oder wie die darüber denken, wie die Welt sehen, ja.
Ja, sehr gerne. Ist nochmal ein komplett anderer Blick auf die Dinge.
Ja.
Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Das war's für heute mit der Folge. Wie begleitet man digitale Transformation? Mir bleibt nur übrig, nochmal vielen Dank zu sagen. Das war's mit Stefan Bayer, selbstständiger Berater, Trainer und Coach für Führung von Art of Leading. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.